hören den Springer Medizin Podcast.
Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um das Thema Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen. Das Thema ist ja auch in der Politik gerade wieder sehr präsent. Handyverbote an Schulen, Social-Media-Verbote für Kinder, das sind Punkte, die immer wieder diskutiert werden. Wir werfen hier einen Blick auf die gesundheitlichen Aspekte des Themas und wie Eltern, aber auch Ärztinnen und Ärzte damit umgehen können. Mit dabei ist meine Kollegin Nicola Birner, die mit einer Expertin über dieses Thema gesprochen hat. Hallo Nicola.
Hallo Annika.
Einer aktuellen Studie zufolge besitzen mittlerweile 95% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone und fast alle nutzen es auch täglich. Sport dagegen steht nur bei 69% dieser Gruppe täglich oder zumindest mehrmals pro Woche auf dem Plan. Bei der Handynutzung belegt Deutschland mittlerweile einen der Spitzenplätze im internationalen Vergleich.
Ich glaube, daran sieht man schon, dass Bildschirmmedien immer wichtiger werden im Leben unserer Kinder. Und sie können natürlich auch sinnvoll genutzt werden. Ich denke da an Lern-Apps oder an Wissenssendungen. Und auch soziale Kontakte können natürlich gefördert werden.
Die nehmen aber auch viel Zeit ein und die Zeit fehlt dann für den Erwerb von anderen Fähigkeiten wie Sozialverhalten oder Motorik. Und Eltern und Betroffene sind ja oft auch ratlos, wie sie mit dieser ganzen Medienflut umgehen sollen. Zumal es natürlich auch immer wieder zu Konflikten innerhalb der Familie deswegen kommt.
Ja, das ist so. Das fällt mir selbst auch oft auf. Insgesamt sehen viele diese Entwicklung der digitalen Medien kritisch. Die Frage ist natürlich, wie kritisch das Thema wirklich ist.
Das ist wirklich eine wichtige Frage, finde ich. Vor 2 Jahren wurden ja auch erstmal in einer deutschen Leitlinie die wichtigsten Empfehlungen zum Umgang mit Smartphone und Co. zusammengefasst. Man würde jetzt ja denken, damit gibt es jetzt klare Regeln, an die sich Eltern halten können. Aber so einfach ist es ja anscheinend doch nicht, denn die Leitlinie wurde an einigen Stellen auch kritisiert.
Ja, das stimmt. Und es kommt noch dazu, dass die WHO eigene Empfehlungen herausgegeben hat, die sich teilweise von der deutschen Leitlinie deutlich unterscheiden. Um hier etwas mehr Klarheit zu kriegen, habe ich mit einer Expertin gesprochen, nämlich Frau Dr. Irene Schulz. Sie ist Medienpädagogin und Mediencoach bei der Initiative Schau hin des Familienministeriums der Bundesregierung. Hallo Frau Dr. Schulz, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir haben ja gerade schon die neue Leitlinie angesprochen, in der erstmals für Deutschland klare Regeln zum Umgang mit Bildschirmmedien formuliert wurden. Brauchen wir überhaupt feste Regeln für unsere Kinder? Denn früher gab es ja auch keine Regeln für Gameboys oder für Spielekonsolen.
Das ist ein schöner Vergleich und vor allem auch der Blick in die Vergangenheit wird oft gewählt, um zu sagen, haben wir doch auch nicht gebraucht, da hat doch alles funktioniert. Jetzt muss man aber tatsächlich sagen, wenn man sich anschaut, wie komplex und vielfältig die Medienwelt und vor allem die digitalen Medien und Angebote geworden sind und wie zeitig Kinder auch schon in und mit digitalen Medien unterwegs sind, ist es ganz wichtig, dass es da Regeln braucht, zum einen zum Schutz von Kindern, dass sie quasi auf diesen digitalen Spielplätzen sicher unterwegs sind, zum anderen aber auch, weil Familien, Pädagogen und Pädagoginnen sich diese Orientierung ja auch wünschen. Also gerade in so einer vielfältigen, komplexen Welt, wo vermeintlich adäquate Kinderangebote vorhanden sind, stellt sich ja immer die Frage, ist das jetzt wirklich was für Kinder? Ab welchem Alter eigentlich schon? Und wo sind hier Ecken und Kanten? Also insofern finde ich es ganz wichtig, so wie wir das für den Straßenverkehr haben, so wie wir das für Ernährung haben, auch für die Medien, da gute Orientierung zu haben.
Diese neue Leitlinie fußt ja auf einer deutschlandweiten Kampagne mit dem Titel Bildschirmfrei bis 3. Jetzt denke ich an Corona und an Tausende von Eltern, die ihre Kinder ja irgendwie zu Hause beschäftigen mussten damals. Das ist mittlerweile sicher wieder zurückgegangen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ist denn das Konzept, Kinder bis 3 komplett von Bildschirmen fernzuhalten, überhaupt realistisch?
Das wird gerade ziemlich viel diskutiert. Da gibt es ganz unterschiedliche Haltungen und ich finde eigentlich gut, dass überhaupt drüber gesprochen wird. Das zeigt ja, dass wir hier ein ganz wichtiges Thema haben, was irgendwie alle bewegt. Was ich also erstens mal wichtig finde zu sagen ist, die Corona-Zeit war eine totale soziale und gesellschaftliche, mal abgesehen davon, dass es auch eine gesundheitliche Ausnahmesituation war, aber es war vor allem für Familien, für Kinder und Jugendliche eine ganz besondere Ausnahmesituation. Nichtsdestotrotz ist dieses Bildschirmfrei bis 3 zeigt, dass offensichtlich sich ein Phänomen entwickelt hat, was vielleicht vor 10 Jahren noch nicht vorhanden war, nämlich, dass die Allerjüngsten schon mit Bildschirmmedien zu tun haben und auch schon in Medien, über Medien sichtbar sind. Und wenn wir uns anschauen, was wir wissen über gesundes und gutes Aufwachsen und Entwickeln, dann muss man schon sagen, die echten haptischen Erfahrungen, das Entwickeln von sicheren, guten Bindungen ist etwas, was in den ersten Lebensmonaten und Jahren entsteht, was auch wirklich Interaktionen zwischen Bezugspersonen, Familien und den Säuglingen, den Kleinkindern im Hier und Jetzt braucht, die ungestört sind. Wenn man jetzt ganz rigoros sagt, bildschirmfrei bis 3, dann ist natürlich in unserer Gesellschaft die Frage, ob Familien damit geholfen ist, ob das was überhaupt umsetzbar ist noch, weil man ja auch gleichzeitig sagen kann, Familien zum Beispiel sind oft Patchwork-Familien. Elternteile arbeiten in anderen Städten, übernachten manchmal außerhalb. Also digitale Medienangebote, sowas wie die Videokonferenz-Tools, die FaceTime-Möglichkeiten, die wir am Smartphone haben, die schaffen es auch, Bindungen zu verstetigen und zu verlängern, ne? Also man kann dem Papa gute Nacht sagen, der die ganze Woche auf Dienstreise ist, auch wenn er quasi nicht da ist. Man kann gemeinsam ein Hörbuch hören, man kann sich eine Geschichte anhören. Es heißt ja nicht, dass Bildschirmzeit beim Kleinkind sozusagen eine echte Beziehung ausschließt. Es kann ja auch ein Verstärken und ein Miteinander sein. Also insofern würde ich sagen, nicht ganz rigoros umsetzen, sondern immer genau hinschauen, wann die Bildschirme da sind und wozu sie genutzt werden.
Sie haben es gerade angesprochen, für Kinder unter 3 Jahren ist es erstmal schwierig, pauschale Aussagen zu treffen. Trotzdem gibt es von der WHO schon länger Empfehlungen für Bildschirmzeiten. Und die sind teilweise auch toleranter als die deutsche Leitlinie. Zum Beispiel dürfen Kinder unter 3 Jahren dort, wenn es nötig sein sollte, bis zu einer ganzen Stunde vor dem Bildschirm verbringen. Woran liegen denn diese Unterschiede aus Ihrer Sicht?
Naja, zum einen kann man sagen, die WHO schaut quasi auf die Welt insgesamt und man kann schon sagen, dass die Mediennutzung und die Bildschirmmediennutzung auch kulturell unterschiedlich ist, ne? Also in unterschiedlichen Kulturkreisen werden Bildschirmmedien anders genutzt und die WHO versucht, glaube ich, hier so einen Minimalkonsens zu formulieren. Ich finde, ist gar nicht so wichtig, jetzt zu sagen, unterscheidet sich das eine halbe Stunde oder nicht. In den Empfehlungen, die wir geben, auch in den Elternabenden, die wir veranstalten von Schau hin, auch die Elternanfragen, die wir bekommen, ist eine der meistgestellten Fragen, wie viel Zeit ist okay und wann merke ich, wenn es zu viel wird. Und ich weiß, dass Eltern diese Zahlenangaben gerne haben in Minuten oder in Stunden. Letztlich kann man das auch gar nicht so pauschalisieren, weil es wirklich immer auch aufs Kind ankommt. Also Kinder unterscheiden sich ja auch, wenn sie in derselben Altersgruppe sind, massiv in ihrer Entwicklung beispielsweise.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Die deutsche Leitlinie stand ja außerdem längere Zeit in der Kritik, weil auch Themen wie ADHS oder gesundheitliche Folgen angesprochen wurden und damit, das war zumindest der Vorwurf, auch wenn das von den Herausgeberinnen und Herausgebern sicher nicht so beabsichtigt war, den Eltern vermeintlich die Schuld gegeben wurde an potenziellen Problemen. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Finden Sie diese Kritik berechtigt?
Das ist ein sehr sensibles Feld, was sich ja auch von der Forschungslage her gar nicht so einfach beantworten lässt. Also was war zuerst da, ne? Solche Phänomene wie der ADHS oder Depressionen sind schon da und werden quasi über digitale Medien verstärkt oder die Mediennutzung führt erst dazu, dass diese geistigen, körperlichen Besonderheiten auftreten. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was man weiß ist, dass Kinder mit ADHS andere Regeln brauchen, nochmal in der Medienerziehung. Man kann aber auch nicht sagen, diese Kinder dürfen dann eben nie in digitalen Welten unterwegs sein. Das kann ja für unsere Gesellschaft und für die Zukunft dieser Kinder in unserer Gesellschaft keine Option sein, zu sagen, okay, dann fällt die Bildschirmmediennutzung für alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen aus. Und Eltern fühlen sich mit solchen, ich sag mal, relativ hoch angesetzten, strikten Regeln erstmal überfordert und auch so ein bisschen quasi mit dem Finger drauf gezeigt. Ich kann das aus der Perspektive von Eltern verstehen, weil Medienerziehung ist ein riesengroßes Paket geworden. Also wenn wir sagen, vor 10, 20, 30 Jahren stand da ein Fernseher im Wohnzimmer, den hatten wir an- oder ausgemacht und da lief ein professionelles Programm. Fertig. Und wir gucken uns heute an, wie Mediennutzung funktioniert mit user-generiertem Content, dass Kinder selbst zu Produzenten werden und jederzeit überall alles schauen und spielen können, dann ist das schon eine ganz andere Dimension und eine große Herausforderung für Eltern. Und eigentlich finde ich zum einen wichtig, sehr sensibel deutlich zu machen, dass Eltern da hinschauen müssen, also wirklich buchstäblich schauen müssen, bei allen Kindern, insbesondere bei Kindern nochmal mit besonderen Bedürfnissen. Und ich finde aber ganz wichtig, dass Familien auch Unterstützung brauchen. Also, dass wir nicht immer nur sagen können, jetzt kümmert euch doch mal Familien und macht's doch mal richtig, sondern dass das auch eine Anbieterverantwortung ist, dass das auch eine Verantwortung von Politik, von Gesellschaft, von Bildungsinstitutionen ist. Ich finde, Orientierung zu geben wichtig, aber umsetzen müssen es die Eltern und es muss umsetzbar sein. Und sicherlich ist es bei sowas wie Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder in Familien, wo die Mediennutzung grundsätzlich aus dem Ruder geraten ist, ist es auch wichtig, Grenzen aufzuzeigen. Ich glaube aber, dass wenn man gerade diesen Familien sagt, bei euch ist alles schief und falsch, dann machen die dicht. Das berichten ja auch Kinder und Jugendärzte, dass die eher mit kleinen Schritten sensibel versuchen, erste Schritte mit den Familien zu gehen und eine Reflexion anzustoßen und deutlich zu machen, warum es wichtig ist für ihre Kinder und für sie als Familiensystem insgesamt, eine gute Mediennutzung zu etablieren.
In der Leitlinie wurde ja auch das Thema Sucht angesprochen. Ab wann kann man denn überhaupt von einer Sucht ausgehen?
Das ist ein wichtiges und auch schwerwiegendes Thema, was ja auch viel diskutiert wird. Und die Angst und Sorge davor ist ja auch sehr groß. Ich finde immer ganz wichtig, dass man den Suchtbegriff nicht so schnell bemüht. Also wir wissen auch von der WHO zum Beispiel, dass bestimmte Kriterien über einen längeren Zeitraum, nämlich ein Jahr, zutreffen müssen, damit man sagen kann, hier liegt wirklich eine pathologische Mediennutzung vor. Also sprich, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher in Social Media oder in Gaming-Welten unterwegs ist und da mehrere Kriterien zutreffen, wie Vernachlässigung von Hobbys, von Freunden, von Schule, schulischer Leistungsabfall, das nicht selber gut mehr regulieren können, tatsächlich auch so körperlich-physische Auswirkungen, wie Zittern oder Schwitzen, wenn man nicht in dem Medienangebot unterwegs sein kann. Wenn mehrere dieser Kriterien über einen langen Zeitraum von bis zu einem Jahr zutreffen, dann kann man sagen, hier ist es wirklich pathologisch und problematisch. Das heißt jetzt nicht, dass man ein Jahr warten sollte, wenn man das schon beobachtet und dann sagt, ach ja, krass, ist tatsächlich hier eine problematische Mediennutzung, sondern das soll deutlich machen, dass wenn Kinder mal für eine Woche sich in der Medienwelt vertiefen und da begeistert unterwegs sind, man nicht gleich von einer Sucht sprechen kann, sondern eben von einer exzessiven Begeisterung. Wir haben früher auch heimlich, ich bringe mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit, unter der Bettdecke Bücher gelesen zum Beispiel, ne? Weil man das so spannend fand, dass man es nicht weglegen konnte oder wie auch immer man, ich meine, wir Erwachsene kriegen Netflix auch schlecht ausgeschaltet, ne? Wenn eine Folge vorbei ist von einer Staffel und die nächste kommt und man hat 2 Sekunden Zeit auszuschalten. Das ist für uns alle auch eine Herausforderung, ne? Heißt aber nicht, dass wir alles in unserem sozialen Umfeld jetzt vernachlässigen für dieses Angebot. Dann ist sozusagen die Suchtproblematik tatsächlich auf der Agenda und idealerweise, hat man das natürlich vorher im Blick als Familie und kann vorher intervenieren, indem man zum einen klare gemeinsame Regeln aufstellt, die zu Hause umzusetzen sind. Vor allem die Vorbildrolle der Erwachsenen ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Ich kann nicht von meinem Kind erwarten, dass es ausgewählte, hochwertige Angebote nutzt und bin selber aber 8 Stunden in Social Media unterwegs, jetzt mal zugespitzt gesagt, da haben die Kinder keine Lust, sich an diese Regeln zu halten. Kann man auch nachvollziehen. Und dann natürlich, je nachdem, wie das dann im Elternhaus auch selber geregelt werden kann oder nicht, gibt es natürlich auch professionelle Hilfe, die man sich inzwischen über Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel auch holen kann oder über Suchtzentren, die sich auch auf diese Mediennutzung spezialisieren. Und ich finde, die Kinder- und Jugendärzte hier haben schon eine ganz wichtige Funktion, weil alle Kinder quasi über die U-Untersuchung und die Jugenduntersuchung verbindlich dahin kommen, ne? Also das ist so ein Ort, wo alle mal vorbeischauen und wo Fragen gestellt werden können, wo sich Ärzte sowohl die kognitiven, emotionalen, geistigen, körperlichen Fähigkeiten von Kindern anschauen können und auch Fragen zur Mediennutzung stellen können. Insofern finde ich das ganz wichtig, auch als eine Beratungsinstitution.
Es kommt ja immer wieder auch zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe sogar mittlerweile das Gefühl, dass es einer der größten Konflikte, die Eltern mit ihren Kindern, je nach Alter natürlich, haben können. Auch weil es ja ältere Geschwister geben kann oder auch Freunde, die vielleicht älter sind, die dann mehr dürfen oder vielleicht sogar überhaupt keinen Regeln unterliegen. Wie gehen denn Eltern oder auch andere Betroffene mit diesem Konflikt um? und auch mit dem Gruppenzwang, der oft herrscht.
Also, was mir mal grundsätzlich ganz wichtig ist, hier an dieser Stelle zu sagen, ist, es darf Konflikte geben. Ich weiß gar nicht, warum in unserer Gesellschaft die Haltung herrscht, dass es keine Aushandlung zur Mediennutzung geben darf. Klar haben die Kinder andere Vorstellungen als die Eltern. Das ist bei anderen Themen aber genauso. Die Kinder würden auch jeden Tag Pommes essen oder sich nicht die Zähne putzen oder jeden Tag dasselbe T-Shirt anziehen. Da gibt's genauso Geschrei. Man verhandelt das miteinander und irgendwann hat man quasi einen Kompromiss, eine Lösung, und die Kinder akzeptieren, respektieren die Lösung und auch die Grenzen und werden da, das kommt jetzt wieder ein bisschen auf die Familie an, auch mit einbezogen. Also die Kinder müssen ja lernen, gut und kritisch unterwegs zu sein. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Medienwelten weiterentwickeln, also Stichwort KI, dann wird das alles noch komplexer und schwieriger. Und man braucht wirklich einen guten, kompetenten Umgang und einen kritischen Blick. Und je eher man damit anfängt, das auch gut zu begleiten und zu vermitteln, umso besser. Was tatsächlich oft bei uns als Frage auch ankommt, ist, was Sie gesagt haben, das Thema Freunde und ältere Geschwister. Also zu Hause hat man dann irgendwie gute Regeln etabliert, alle sind miteinander einverstanden, was da jetzt gelten soll, und dann geht mein Kind halt am Wochenende immer zum Freund und spielt dort das, was zu Hause verboten ist, ne? Das ist eigentlich auch kein neues Phänomen. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann kann man sagen, Kinder haben schon immer gesagt, alle dürfen das, dies und jenes oder haben dies und jenes. Und wir hier sind die schlimmsten Eltern der Welt, weil wir erlauben es nicht. Das haben Kinder schon immer als Druckmittel benutzt bei Eltern, die zu was zu bewegen, was die eigentlich nicht wollen. Und man kann natürlich auch sagen, ich rede mal mit der Mutter, also wenn die Kinder irgendwie 12, 13 Jahre alt sind, am Wochenende werden dort Spiele gespielt, die ab 18 sind, dann kann man gut die Eltern ansprechen und sagen, hier, wie sieht's denn aus, können wir da mal eine Alternative finden?
Ich habe kürzlich einen Spiegelartikel gelesen, der genau dieses Problem aufgreift. Und ich zitiere mal ganz kurz, weil ich es einfach so passend finde. Da hat die Autorin gesagt, eine neue Leitlinie zur Mediennutzung von Kindern sieht die Eltern in der Pflicht. Das finde ich gut. Können die Expertinnen und Experten bitte zu uns nach Hause kommen, um ihre guten Ratschläge umzusetzen? Und dann gibt es noch ein anderes Zitat, auch sehr passend. Wer Kinder vom Smartphone abhalten möchte, hat entweder kein Smartphone oder keine Kinder. Sehen Sie das dann ähnlich?
Ich kann mich da schon sehr gut reinfühlen, ne? Also wenn man das auch mal ein bisschen den Blick weitet, in diesem hochkomplexen, durchorganisierten, vielschichtigen Familienalltag, wie er heute stattfindet, hat das Smartphone ja sicher auch eine Berechtigung organisatorisch für Familien, das alles gut zu managen. Und es schafft sicherlich auch für Eltern mal eine Auszeit, ne? Also wenn man mit Einkauftaschen, mit Schulranzen und zwei Kindern nach Hause kommt und sagt, ich muss mal kurz hier ankommen, alles auspacken und die Kinder dürfen mal irgendwie 20 Minuten was gucken. Deswegen, ich bin immer eher für so vermittelnde Ansätze, die für Eltern und für Familien auch umsetzbar sind.
Sie haben es ja vorher schon angesprochen, dass es bei Eltern auch eine große Spanne gibt. Es gibt die einen, die sind vielleicht relativ streng, die sagen, ihre Kinder sind noch nicht so weit, vielleicht mit der Schule dann, dass sie erst da dann Medien erlauben. Und die anderen, deren Kinder den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, oder auch die Eltern. Wie bekommt man denn diese Unterschiede mit solchen allgemeinen Empfehlungen in den Griff?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und das ist auch gar nicht so selten. Auch da kann man sagen, hat es viel mit dem Familienumfeld zu tun, ne? Also wenn in Familien eben den ganzen Tag auch der Fernseher läuft, wenn die Eltern da auch eher sehr affin sind an Bildschirm und mit Bildschirm, dann kann man sehen, dass die Kinder ähnlich sozialisiert sind und das natürlich ein Stück weit mittragen und mitmachen. Und da ist es auch ganz wichtig, da kommen dann sowohl wieder die Kinder- und Jugendärzte als auch sicherlich pädagogisch-professionelle Unterstützungssysteme mit ins Boot, nicht nur an dem Kind quasi zu pädagogisieren, sondern das ganze Familiensystem mitzunehmen. Das ist eine riesengroße Herausforderung, solche Familien überhaupt zu erreichen, weil die kommen auch nicht zu den Elternabenden, die von allen möglichen Projekten angeboten werden. Genau deswegen sind die Kinder- und Jugendärzte auch so wichtig, weil die das noch am ehesten irgendwie mitbekommen und dann da gute Grenzen zu setzen. Und da wäre eben auch wichtig zu sagen, man kann erzieherisch auf der Familienseite was tun. Es müsste aber eben auch beispielsweise auf Anbieterseite was getan werden, dass eben ein 10-jähriges Kind nicht bei Social Media sagen kann, wie alt bist du? 18 und dann geht's los. Also das ist wirkliche Altersverifikation.
Ist es denn ein guter Ansatz, diese Eltern dann anzusprechen?
Auf jeden Fall. Das ist was wir immer sagen. Eltern scheuen sich ja jetzt auch davor oder haben einfach nicht die Zeit, sage ich mal, 5 Ratgeber zu lesen, an 10 Elternabenden teilzunehmen und sich noch irgendwo professionelle Unterstützung zu holen, sondern man kann erstmal ganz niederschwellig sagen, Mensch, wie ist denn das bei euch zu Hause? Streitet ihr auch gerade um dieselben Themen? Meistens ist ja in einer Altersgruppe dasselbe Angebot, dieselbe Vorliebe ein Thema, ne? In Freundeskreisen ist ja immer dasselbe, was dann alle machen. Und da mal bei den anderen zu fragen, wie habt denn ihr das zu Hause eigentlich in den Griff gekriegt, finde ich einen super wichtigen und guten Weg, erstmal niederschwellig sich dem Thema zu nähern.
Darf man Medien auch als Erziehungsmittel einsetzen, also zur Belohnung oder auch zur Bestrafung, zum Beispiel ein Handyverbot?
Sehr verlockend, auf jeden Fall. Also ich kann mich da sehr gut in Eltern reinfühlen, weil wenn man sagt, wenn du Zähne geputzt hast, Hausaufgaben gemacht hast, aufgeräumt hast, dann darfst du dein Spiel spielen. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist aber eigentlich, das ist keine gute Sache. Das ist schwierig, weil man dann so die Begeisterung für das Medium und die Fokussierung auf das Medienangebot eigentlich noch erhöht.
Jetzt fangen ja heutzutage oft schon Krippen oder Kindergärten mit Bildschirmnutzung an. Indem sie Tablets anschaffen oder Lern- und Spielangebote nutzen. Ist das dann sinnvoll und widerspricht das nicht der Empfehlung, möglichst spät anzufangen?
Ich finde wichtig zu sagen, es geht nicht darum, Kinder in Kindergärten vor Bildschirmen zu setzen und zu sagen, jetzt sitzen die hier auch noch am Tablet. Das soll ja überhaupt nicht sein, sondern die Kinder bringen ja ihre Medienerlebnisse aus ihrem Alltag sowieso mit in den Kindergarten. Die haben den Rucksack von Paw Patrol, die spielen Superman, die erzählen, was sie am Wochenende geschaut haben. Und es geht eher darum, glaube ich, auch im Morgenkreis zu besprechen, was Medienerfahrungen sind, mit den Kindern auch zu besprechen, was die sich vielleicht an Aufmerksamkeit von ihren Eltern wünschen, dass Kinder von ihren Eltern abgegeben werden und abgeholt werden mit 100% Aufmerksamkeit und nicht mit Smartphone am Ohr. Das sind ja alles Themen und sicherlich gibt es tolle Anwendungen auch für Kindergartenkinder, beispielsweise die Umwelt zu erkunden. Mit so einer Handylupe, wo man Makroaufnahmen machen kann, mit Stop-Motion-Filmen, wo man mal sich angucken kann, wie so ein Krokus wächst, von der Zwiebel bis zur Blume, ne? Man kann Fotorätsel und Geräuscherätsel machen, um das bewusste Hören, das bewusste Sehen zu fördern. Also das, was sowieso auch schon in den Bildungsplänen der Kitas steht. Es geht auf keinen Fall darum zu sagen, wir immer nachmittags sitzen bei uns alle vorm Bildschirm. Also das ist damit nicht gemeint.
Dann kommt das Kind in die Schule und oft ist es das Erste, was die Kinder bekommen, eine ganze Liste an Apps für die Mensa oder für den Lehrerkontakt, aber auch für digitales Lernen und für Vokabeltraining. Und teilweise sind diese Apps sogar verpflichtend mittlerweile.
Ehrlich gesagt finde ich das auch richtig und wichtig, weil Kinder auch in Deutschland ja lernen müssen, sich in dieser digitalisierten Welt zurechtzufinden und weil wir nicht in unseren Bildungseinrichtungen so ein Vakuum schaffen können. Also wie jetzt mal zugespitzt gesagt, wenn dann ein Kind aus der Schule kommt mit 16 oder mit 18, dann übergibt man das Smartphone und sagt hier feuerfrei, jetzt darfst du. Vorher habe ich noch nie was davon gesehen.
Und was halten Sie von diesen Apps, die den Eltern dabei helfen, den Zugang einzuschränken oder zu kontrollieren?
Na, grundsätzlich sind diese technischen Unterstützungs- und Eingrenzungsmöglichkeiten ein wichtiger Baustein in der Medienerziehung insgesamt, ersetzen aber nicht die Erziehung. Das finde ich immer ganz wichtig. Also gerade bei den jüngeren Kindern kann man sagen, ist das sehr hilfreich, um klare Bildschirmzeitgrenzen zu setzen, um gute, sichere Inhalte auszuwählen, problematische Inhalte auszublenden und so weiter. Dafür ist sowas wie beispielsweise Google Family Link, das ist ja was in Deutschland ziemlich verbreitet und beliebt ist, eine gute Möglichkeit. Bei den iOS-Geräten hat man in den jeweiligen Systemen schon ganz viele Möglichkeiten schon drin, da braucht man gar keine extra App. Einstellungen am Router zum Beispiel kann man vornehmen, in den jeweiligen Systemen und auch in den Anwendungen. Da gibt's eine tolle Seite, die heißt www.medien-kindersicher.de. Die unterstützt Eltern sehr gut. Die gibt's auch in leichter Sprache in den einzelnen Geräten, also von Konsolen über Smartwatches, über Streaming-Anbieter und in einzelnen Anwendungen und Apps und Angeboten wie Social Media und Games sichere Einstellungen vorzunehmen. Über so ein schrittweises, sehr niederschwelliges Vorgehen finde ich absolut hilfreich.
Was ja auch immer wieder großes Thema ist, dass Eltern Kinder vor etwas beschützen wollen, von dem sie gar nicht wissen, wie es geht.
Das ist ein großer Punkt, dass wir als Eltern, oder na gut, jetzt gibt es die ersten Elterngenerationen, die tatsächlich als Digital Natives sozusagen auch aufgewachsen sind, ne? Aber die Medienwelten ändern sich so schnell, dass das, wie Kinder heute aufwachsen, die Elterngeneration noch nicht erlebt hat. Das schafft eine große Verunsicherung sowohl in den Familien als auch im Bildungskontext bei den Lehrkräften nochmal mehr. Ich finde aber ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, wir kennen vielleicht nicht jede einzelne App oder jedes Angebot, aber mit einem Schritt zurück und mit einer kritischen Distanz wissen wir immer, was hier die Risiken sind, ne? Also zum Beispiel das Thema Interaktionsrisiken, dass es quasi in der Welt Menschen gibt, die unterwegs sind mit keinen guten Absichten gegenüber Kindern. Das gibt's in der realen Welt und das gibt's in Medienangeboten. Das wird's wahrscheinlich auch in künstlichen Intelligenzwelten in Zukunft geben. Und Kinder da sicher und fit zu machen, ist was, was ja nicht an einer einzelnen App hängt, sondern an einer grundsätzlichen Haltung, wie man sicher in der Welt unterwegs ist und wie man Kinder schützen kann. Also auch da würde ich immer Eltern darin bestärken, dass die trotzdem die Kompetenteren sind. Die Kids haben sozusagen die Technik und die Nutzungskompetenz. Und das kann man sich auch zunutze machen. Also man kann ja sagen, dann zeig mir doch mal die neue App. Was hast du denn da gefunden? Worum geht's denn da? Sich das erklären zu lassen und dann zu sagen, na, hast du mal geguckt, wie oft hier Werbung kommt, was du eigentlich bezahlst und was du hier für Daten eingibst und so weiter. Ne? Die Fragen können ja wir dann stellen als Erwachsene.
Vorhin ging es schon um Sucht. Aber wie erkenne ich denn jetzt bei kleineren Kindern, dass sie vielleicht mit der aktuellen Mediennutzung überfordert sind? Inhaltlich oder auch zeitlich?
Also man kann das zum einen an so einem Bewegungsdrang zum Beispiel erkennen, ne? Dass Kinder anfangen rumzuzappeln, auf der Couch rumturnen und so, dann reicht's einfach zeitlich, ne? Dann, das sieht man oft bei so Kinofilmen, die eigentlich eine Freigabe ab 0 Jahren bekommen haben, 1,5 Stunden lang sind, vorher kommt schon 1/2 Stunde Werbung, eigentlich sind die Kinder nach der 1/2 Stunde schon durch, sozusagen. Totale Überforderung. Viel zu schnell, viel zu laut, schnelle Schnitte. Das können die alles überhaupt nicht verarbeiten und dann sind die raus und dann reicht's eigentlich. Also das zum einen, und zum anderen können sich natürlich auch sowas wie Einschlafstörungen, Albträume und sowas einstellen, wenn das überfordernde Angebote sind, die mein Kind nicht gut verarbeiten kann. Und das können ja auch ganz harmlose Trickfilme sein. Also hier ist es ja auch wieder der Punkt zu sagen, ich muss mir mein Kind angucken. Habe ich ein ganz sensibles Kind, was jetzt da total mitleidet, wenn der Wolf den Hasen fängt?
Um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wenn ich zu unserer Bildschirmleitlinie, die Forderung bildschirmfrei bis 3 ist also jetzt gar nicht so abwegig.
Ich finde schon wichtig, Kinder bis 3 Jahre sollten die Welt mit allen Sinnen erleben und erfahren, weil nur so gute Entwicklung und gute sichere Bindung entstehen können. Natürlich ist es so, dass man sich auch mal die Urlaubsfotos gemeinsam auf dem Bildschirm anschaut. Natürlich ist es so, dass man mit Oma und Opa mal eine Video-Messenger-Konferenz macht, um die zu sehen, weil die ganz weit weg wohnen, ne? Bildschirmfrei bis 3, soweit es möglich ist, mit gut ausgewählten einzelnen Ausnahmen, die man quasi begleitet miteinander nutzt.
Und wann sollten Kinder frühestens ein eigenes Handy haben?
Also wann das erste Smartphone ist auf jeden Fall eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Das ist ein großer Druck bei Eltern und man kann das jetzt mal, also sag ich mal, für eine ideelle Welt pädagogisch wertvoll beantworten, indem man sagt, das, was in dem Smartphone drin steckt, an technischen Möglichkeiten, dass ich quasi in der ganzen Welt unterwegs sein kann, mit allen Kontakten aufnehmen kann, alles einkaufen kann, alle meine Daten jedem geben kann. Also diese komplexe Welt in meiner kleinen Schachtel können Kinder rein kognitiv unter 11 Jahren einfach gar nicht verstehen. Der Kompromiss ist immer zu sagen, kein vollumfängliches Smartphone, keine Internet-Flatrate, keine Möglichkeit einzukaufen, sondern einfach telefonieren und eine Textnachricht schreiben. Das ist ja vielleicht eine Option, mit der man einsteigen kann und dann eben begleitetes, schrittweises Erweitern.
Was ist mit Social Media? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz unkritisch.
Ja, also Social Media ist wirklich also einerseits der Kristallisationspunkt, der die absolute Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen hervorruft, ne, wo eine große Affinität vorhanden ist. Gleichzeitig bündeln sich in Social Media alle Risiken, über die wir gerade sprechen, wenn wir auf Medienangebote schauen. Insofern sind die eigentlichen offiziellen Altersfreigaben, nämlich ab 13, manchmal sogar ab 14 oder 16, die zeigen, dass es hier ein Angebot gibt mit Ecken und Kanten. Und ich finde ganz wichtig, so auch zu entscheiden, wenn es zu Hause bei den Diskussionen um dieses Thema geht. Und Grundschulkinder sollten eigentlich nicht in sozialen Medien, zumindest nicht alleine unterwegs sein und keinen eigenen Account haben.
Und dann gibt's ja auch noch WhatsApp. WhatsApp ist wahrscheinlich am schwierigsten insgesamt, oder? Weil es ja kaum auszuschließen ist.
WhatsApp ist wirklich ein schwieriger Punkt, weil WhatsApp ist das Kommunikationsmedium schlechthin. Die Elterngruppe aus der Klasse ist bei WhatsApp, die Kinder, der Klassenchat ist bei WhatsApp. Ich finde gleichzeitig wichtig zu sagen, WhatsApp wird immer mehr ein Social-Media-Portal auch. Diese Broadcasts und was es da alles gibt, wird das immer mehr Social-Media. Das ist im Prinzip kein Messenger. Und jetzt über die integrierten KI-Funktionen nochmal auch herausfordernder. Man muss es gut besprechen und den Kindern auch klar machen und immer mal wieder gucken, dass die eben so eingestellt sind, die Profile, dass kein Fremder die kontaktieren kann, dass sie sich gut überlegen, welche Fotos jetzt in der Story gezeigt werden, was das Profilfoto ist. Also das sind ja alles Stellschrauben, die da eine Rolle spielen können.
Und es gibt ja auch noch das Thema Mediennutzungsvertrag. Sollte der mit dem ersten Handy abgeschlossen werden oder sogar schon früher?
Na, das bezieht sich eigentlich, dieser Mediennutzungsvertrag, so grundsätzlich auf Mediennutzung in der Familie. Da kann man auch schon vorher was festlegen, ne? Also, wie lange darf, keine Ahnung, der Fünfjährige abends noch ein Kinderangebot schauen, bevor es Zähneputzen und ins Bett geht? Oder wie lange darf gespielt werden? Da geht es gar nicht um das erste eigene Gerät, sondern grundsätzlich um die Bildschirmzeiten. Können übrigens auch Eltern miteinander beschließen, ne? Also, wenn das so ein Punkt ist miteinander, wo man immer sagt, Mensch, wir essen hier zusammen Abendbrot, wir haben aber gesagt, das Ding kommt weg, egal ob jetzt jemand von Arbeit anruft oder nicht. Also dieser Mediennutzungsvertrag ist ein schönes Vehikel, um sich mal an den Tisch zu setzen und zu sagen, was wollen wir eigentlich, wie es bei uns gelten soll und das irgendwie sichtbar zu machen.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Vielleicht haben Sie noch so 4 oder 5 Take-Home-Messages für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich finde ganz wichtig, bei den jüngeren Kindern die Mediennutzung sowohl technisch zu begrenzen mit den Möglichkeiten, die man hat in den einzelnen Angeboten oder mit extra Apps, damit Kinder nur in sicheren digitalen Umgebungen unterwegs sein können und das gleichzeitig aber auch erzieherisch zu begleiten und zu besprechen, was man hier etabliert, warum es diese Regel gibt. Die gemeinsame Mediennutzung ist ein wichtiger Punkt. Je älter die Kinder werden, umso weniger setzt man auf technische Kontrollen und auf sowas wie klare Bildschirmzeiten, sondern eher auf eine vertrauensbasierte Erziehung, Ansprechpartner bleiben, No-Gos zum Beispiel trotzdem immer noch miteinander zu verhandeln. Und was wir auch immer sagen, ist mal mitspielen. Man hat die beste Argumentationsgrundlage, wenn man sagt, wir spielen es mal zusammen und besprechen dann, ob das hier was ist. Ganz wichtigen Punkt finde ich außerdem die Vorbildrolle. Wir Erwachsene nehmen uns ganz, ganz oft raus aus diesem ganzen Thema, sind aber eigentlich das absolute Spiegelbild und eigentlich das Zugpferd. Also die Kinder haben die Medienwelt, in der wir heute leben und uns bewegen, nicht geschaffen, sondern wir Erwachsene. Wir Erwachsenen sind verantwortlich für die Rahmenbedingungen. Das finde ich ganz wichtig, sowohl für das, was Kinder in Medien erleben und sehen, als auch das, was sie an Handlungsmustern adaptieren. Und vielleicht noch als letzter Punkt, Geschrei darf sein, Konflikte sind erlaubt. Das finde ich ganz wichtig, das ist kein Anzeichen von Scheitern und es ist immer auch erlaubt, sich professionelle Unterstützung zu holen oder jemanden zu fragen. Das macht man ja bei anderen Themen auch und ich kann allen sagen, in allen Familien herrscht dasselbe Geschrei. Das Thema, was bei Ihnen in der Familie gerade angesagt ist, ist bei anderen Familien mit Kindern in dem Alter garantiert dasselbe Thema.
Das ist ja zumindest wieder beruhigend. Vielen Dank, Frau Dr. Schulz, für dieses spannende und informative Gespräch. Ich denke, wir wissen alle, dass die digitale Entwicklung nicht aufzuhalten ist und letztendlich können wir nur lernen, damit umzugehen. Das heißt, Regeln sind zwar zur Orientierung sinnvoll, aber es kommt immer noch aufs einzelne Kind an, was genau umgesetzt werden sollte. Oder wie siehst du das, Annika?
Ja, auf jeden Fall ein herausforderndes Thema. Danke, Nicola, dass du das mitgebracht hast. Und danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. In der nächsten Folge besprechen wir dann ein onkologisches Fallbeispiel. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.